Ich denke, wir sind die mit Abstand politischste Kulturhauptstadt, die ich je erleben durfte, weil keine Kulturhauptstadt ist so nah und so tiefgründig in ihre Stadt hineingekrochen. Wir arbeiten mit über 400 Trägerinstitutionen zusammen. Und das sind von den großen wie den Kunstsammlungen eben bis zum kleinsten Sportverein, bis hin zum kleinsten Kunstverein, ganz tief im Stadtkörper angesiedelte, absolut schlagkräftige Bürgerinnen und Bürger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut, dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt: die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es 3 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ja, ein kleiner Teaser vorab vor dieser Folge. Stefan und ich hatten ein so aufregendes Gespräch, dass wir ab und an mal zwischen du und sie geswitcht sind. Wir haben uns in diesem Call erst kennengelernt, hatten vorher gesagt, dass wir auf du machen. Aber es ist dann doch ab und an passiert, dass das Sie reingerutscht ist. Also seid nicht verwirrt. Wir waren bei klarem Verstand. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. 2024 war es Tartu in Estland, Bad Ischl in Österreich und Bodo in Norwegen. Und 2025 sind es Nova Gorica in Slowenien und Chemnitz. Ich spreche von den Kulturhauptstädten Europas. Für mich ein wahnsinnig tolles Signal, dass es Chemnitz geworden ist für Kultur, für Fortschritt, für Willkommensbegegnung. Und was das bedeutet, wie sich Chemnitz vorbereitet hat, was man jetzt erleben kann und was es heißt, für diese Stadt Kulturhauptstadt zu sein, darüber spreche ich mit dem Programmgeschäftsführer der Kulturhauptstadt Chemnitz, mit Stefan Spittke. Lieber Stefan, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen herzlichen Dank für die tolle Einladung. Schönen guten Tag.
Hallo. Ich hoffe, ich habe alle Städte richtig ausgesprochen, aber gehen wir mal davon aus. Hervorragend. Erste Hürde genommen. Stefan, wir wollen über ganz vieles heute sprechen, natürlich dich ein bisschen besser kennenlernen, aber auch über den Weg Chemnitz zur Kulturhauptstadt und auch, was es eigentlich bedeutet, Kulturhauptstadt zu sein, was ihr da so macht. Und als ich das erste Mal gehört habe, dass Chemnitz Kulturhauptstadt war, dann war das für mich so ein ganz besonderes Gefühl, weil ich komme ursprünglich aus der Nähe von Dresden. Das heißt, da habe ich sowieso eine gewisse Verbindung und Liebe hin. Ich habe lange Zeit in Leipzig gelebt und Chemnitz, und das ist, glaube ich, bei ganz vielen so, war so ein bisschen immer ab von meiner Wahrnehmung. Und deshalb habe ich mich umso mehr gefreut, als es dann hieß, Chemnitz ist es. Ging dir das ähnlich, als du das erste Mal mitbekommen hast?
Ja, das ist ein sehr eigenwilliger Moment gewesen. Da habe ich, glaube ich, in Düsseldorf im Hotelzimmer gelegen, weil ich besitze ja kein Fernsehgerät. Und durch reinen Zufall wurde an diesem Abend der Gewinn des Titels bekannt gegeben. Und ich lag da so und guckte die Tagesschau und dachte, Mensch, die Chemnitzer, wie haben die das hingekriegt? Und ich war sehr erstaunt, dass alsbald ich dann auch dazugehören sollte. Das wäre gar nicht in meinem Plan gewesen. Insofern sind die Entscheidungen, was passiert und wie sich das weiterentwickelt, ja doch manchmal gar nicht so systemisch planbar, sondern von Emotionen und ganz eigenartigen Momenten getrieben. Ich habe mich vor allen Dingen darüber gefreut, weil ich komme aus Sachsen und bin in Döbeln groß geworden. Das ist hier so 30 Kilometer vor Chemnitz. Und das Theater von Karl-Marx-Stadt war ja damals ein wirklich führendes Schauspiel. Und ich kann mich erinnern, dass ich hier ganz, ganz viele Sachen in den 80er Jahren als junger Mensch erlebt habe, die mich ganz weit getragen haben in den Vorstellungen von Welt und meiner Profession. Und das sind dann so Kreise, die sich schließen, die ich ganz wunderbar finde.
Und das finde ich schön, weil ich hatte mir nämlich auch als Stichwort ein Kreis, der sich schließt, aufgeschrieben. Wir wollen natürlich ein bisschen auf dich schauen, woher du kommst, was du bislang gemacht hast. Du hast schon gesagt, bist in Döbeln aufgewachsen. Das ist nicht weit von Chemnitz entfernt. Und dann hast du einen sehr illustren Weg gewählt. Vielleicht magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen ein Bild von dir geben und sie mit auf die Reise nehmen. Wo hat es dich nach Döbeln hingetragen? Was waren so wichtige Stationen in deinem bisherigen beruflichen oder auch privaten Leben?
Also ich habe mich immer für Theater interessiert und da ist die Wegweiserei folgende. Suche dir das Theater, was dich interessiert und versuche dort zu arbeiten. Und insofern kann man nicht überall arbeiten, sondern das ist ein bisschen unstet und ein bisschen Grasshopper-mäßig. Ich bin Regieassistent gewesen am Theater Junge Garde in Halle. Dann hatte ich das Glück, weil die Kinder- und Jugendfernsehabteilung beim Fernsehen der DDR sucht den Regieassistent und dann habe ich mir gesagt, warum nicht Berlin? Das war sehr abenteuerlich, übrigens alles noch vor der als Wende bekannten politischen Einheit. Sprich, ich habe dann in Ost-Berlin gelebt und als die Wende durch war, habe ich mich persönlich dazu entschlossen, nochmal zu studieren, also überhaupt zu studieren. Ich konnte in der DDR nicht studieren. Und erstaunlicherweise hat mich mein Herz nach Moskau gezogen, ganz einfach, weil es dort eine der fantastischsten Theaterschulen der Welt gibt. Und auch, weil ich mich damit beschäftigen wollte, woher kommt das eigentlich alles? Die universelle Beschreibung des Kommunismus. Warum gehen diese Staaten im Moment alle einer nach dem anderen in die Knie? Und ich fand das für mich interessant. Und siehe da, ich habe die 90er Jahre, also 5 Jahre insgesamt, in Russland, in Moskau verbracht. Das sind die Schlüsseljahre für den nicht geglückten demokratischen Neuaufbruch dieses Landes und die wirtschaftliche Umwälzung. Mhm. Und weil es so schön war, bin ich dann weiter beim Theater geblieben, habe aber gemerkt, dass mich Regie führen gar nicht interessiert. Das ist übrigens eine große Erkenntnis nach 4 Jahren Studium. Das ist ganz wichtig, dass man da nicht das Falsche macht. Absolut. Bin aber trotzdem beim Theater geblieben, weil am Deutschen Theater die Baracke gegründet wurde und Thomas Ostermeier und Jens Hilje, die beiden künstlerischen Verantwortlichen, damals jemanden gesucht haben, der sich um ein Management kümmert. Und das habe ich mit großer Freude gemacht. Und seitdem bin ich eher jemand, der sich für Strukturen, für Künstler in Zusammenhängen aus Finanzierung und Sichtbarkeit engagiert. Mein ganzes weiteres Leben ist entweder künstlerische Kuration von Festivals oder die Arbeit für Strukturen. Und ich habe mir erlaubt, immer sehr viele verschiedene Dinge zu tun. Ich habe auch mal für die Tageszeitung Die Welt geschrieben. Ich habe auch mal für den Rundfunk gearbeitet. Ich habe auch als Dramaturg in einem großen Schauspielhaus in Düsseldorf gearbeitet. Und irgendwie fand ich es dann gut, dass die Kulturhauptstadt Europas bei mir anklopfte und fragte, würden Sie sich denn für so eine Arbeit interessieren? Das hat immerhin dann eine ganze Weile gedauert. Ich war 16 Jahre insgesamt im Ausland. Das ist sehr wichtig. Wow. Mhm. Ich bin über viele Zeiträume immer mal draußen gewesen und nach Deutschland wieder zurückgekommen. 2011 war ich Leiter der Programmabteilung der Europäischen Kulturhauptstadt in Tallinn in Estland. Ein sehr aufregendes Ereignis in einer Firma, in der 5 Sprachen parallel und übereinander gesprochen wurden. Ein wirklich internationales Agieren. Und so können wir hier noch ein paar Erfahrungen zusammentun. Ich habe nur mal so ein paar Sticks gemacht, bin dann auch nach 35 Jahren wieder nach Sachsen gekommen, was für mich ja auch sehr eigenwillig war.
Da würde ich auch gleich kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wenn du sagst, es ist sehr wichtig im Ausland zu sein oder es war wichtig für dich im Ausland gewesen zu sein, wie meinst du das? Grundsätzlich für auch die Branche, in der du unterwegs bist oder jetzt auch für deine aktuelle Rolle in Chemnitz?
Also ganz im Grundsatz ist man ja im Ausland Ausländer. Und die Position, in die man versetzt wird als nicht direkt sozial Beteiligter in vertieften Zusammenhängen, ist ein großes Erlebnis an sich selbst und aber auch im Umgang mit anderen. Und die Frage, zunächst eine Fremdsprache zu sprechen, sie humorvoll oder nicht humorvoll anzuwenden, und letzten Endes die Frage, ob man sie weit entfaltet, um sehr bildreich zu sprechen, oder auf ein Funktionsniveau begrenzt, um zu überleben. Das sind alles Dinge, die viel Einfluss haben auf die Art und Weise, wie man sich verschiedenen Problemen nähert, wie man Probleme löst, wie man mit anderen ins Gespräch kommt und wie überhaupt Formationen von Wahrnehmung sind. In Estland besteht ein großer Teil der Wahrnehmung aus Schweigen und einander zuhören. Das ist eine sehr eigenartige Weise zu kommunizieren. Man hält sich sehr kurz und sehr knapp, ist aber bei weitem prägnanter und durchdachter. während unsere deutsche Sprache doch sehr einlädt, erstmal sehr breit und weit auszuholen, was man denn meint und wo man denn darin zu finden wäre und sich dann gemeinschaftlich in einem längeren Diskurs auf etwas zu einigen. Und das sind so Phänomene, die haben mir große Freude gemacht, habe damit viel gelernt, habe auch als Übersetzer gearbeitet für verschiedene Theaterverlage, habe aus dem Russischen ins Deutsche Theaterstücke übersetzt. Und die wichtige Formel ist, sei neugierig, erlebe, wie andere Menschen Probleme lösen. Das bereichert dich selbst ganz ungemein.
Ich kann das komplett unterschreiben, weil du gerade Estland sagst. Ich habe ein halbes Jahr in Finnland studiert. Das war in etwa die Kommunikation, wie du sie beschrieben hast. Habe aber auch ein halbes Jahr in Kroatien gearbeitet. Das war ein komplettes Gegenteil. Und beides sind so Dinge, Wahrnehmungen und Strömungen, die einen ja prägen, wo man immer was mitnimmt und einfach den Blick erweitert auf die unterschiedliche Perspektiven einnimmt. Von daher, und gerade in dem Kosmos, in dem du dich, glaube ich, bewegst, auch nochmal spannend. Und du hast gesagt, weil wir auch über Sprache und über Wahrnehmung sprechen, ein Zitat habe ich mir nämlich rausgesucht von dir, da hast du gesagt, der Ton, den ich lange nicht gehört habe, der dringt ganz tief und es erreicht mich emotional sehr stark. Und damit, da sprachst du darüber, über deine Rückkehr, nämlich nach Sachsen, das hast du auch gerade angesprochen. Vielleicht magst du uns so ein bisschen erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist und auch mit welcher Emotion, mit welchem Gefühl du nach den vielen Jahren, wie du gerade gesagt hast, im Ausland und woanders, wieder zurückgekommen bist in deine Heimat, um dann diesen wichtigen Job anzunehmen.
Ja, das ist eine relativ kurze Formel. Die Chemnitzer hatten hier ihr Bewerbungskomitee und haben den Titel geholt. Und die Chemnitzer hatten sich entschieden, dass all diejenigen, die in der Bewerbung drin waren, dann die Werkzeuge aus der Hand legen und das sogenannte Bewerbungsbuch, was den Titel errungen hat, also man geht zur EU mit einem fertig ausgearbeiteten Programm, das nennt man Bewerbungsbuch, Bitbook, man geht für ein Bidding. Dieses wurde beschlossen, in andere Hände zu übergeben. Das also nochmal neue Augen, neue Blicke, neue Interpretationsmöglichkeiten herausgelesen werden. Und es gab eine große Ausschreibung. Die haben die Kulturexperten in Essen durchgeführt und ich glaube, da haben sich 60 Menschen drauf beworben und aus mir nicht wirklich erfindlichen Gründen hat die Findungskommission mich dann eingeladen, mal ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister zu tun und wir sind dann übereingekommen, dass ich den Auftrag bekomme, eine Firma zu gründen, die die strukturellen und inhaltlichen Voraussetzungen erfüllt, dass man dieses Bewerbungsbuch auch möglichst umsetzen kann. Und dazwischen liegt eben, dass ich aus Düsseldorf wieder nach Sachsen gekommen bin. In Düsseldorf habe ich das Theaterfestival Theater der Welt geleitet, ein sehr großes internationales Kunstereignis der Bundesrepublik Deutschland. Und für mich, ich bin 1987 aus Sachsen weggegangen, war das schon, also ich bin da immer mal in Leipzig durchgefahren und ich war zwischendurch auch mal wieder in Halle im Theater und war auch mal in Dresden der Semperoper. Aber dann zu sagen, ich komme hierher und ich lebe hier, war ein sehr aufregendes Erlebnis, weil natürlich in ehemals Karl-Marx-Stadt Chemnitz mir an jeder Ecke irgendwelche Erlebnisse über den Weg gekommen sind aus der Zeit, wo ich 16, 17, 18 war und Abitur gemacht habe. So, und damit muss man sich eine Weile beschäftigen, ist aber auch substanziell für so ein Programm. Das Programm der Europäischen Kulturhauptstadt nimmt, außer dass es einen weiten Blick nach vorne in die Zukunft tut, auch einen Blick in die Vergangenheit des gesamten Industriegebietes um Chemnitz und des Erzgebirges. Und dazu gehört also nicht nur Industriekultur, sondern vor allen Dingen sind es die Menschen. Wer sind die? Warum fangen die hier immer wieder neu an? Was treibt die an? Und was sind die Energien für Widerständigkeit, für Machertum? Das ist Bestandteil der Kulturhauptstadt und das hat mich ganz einfach interessiert.
Ja, und ich kann mir schon vorstellen, es waren ja auch noch andere Städte mit dem Rennen. Ich glaube, Hannover beispielsweise, wenn ich mich nicht täusche, ist dann ja schon was Besonderes, in seine Heimat zurückzukommen und da so vieles zusammenzuführen, was man bisher gemacht hat und wer man ist. Das stelle ich mir schon als eine besondere Emotion vor. Von daher.
Ja, an dem Abschnitt, wo wir jetzt sind, wo das Ganze schon läuft und durchaus auch sehr gut läuft und zur Kenntnis genommen wird, lässt sich darüber viel einfacher sprechen. Der Weg, in eine Stadt zu kommen, die eben fern von Kunst und Kultur sich selbst wahrnimmt, sondern als Ingenieursstadt und Technologiestadt und Industriestadt, dort mal jeden Stein umzudrehen, weil nämlich überall Kulturhauptstadt draufsteht. Mhm. Das ist ein sehr anstrengender und interessanter Prozess, den ich mir so gar nicht vorgestellt hätte, weil der Titel Europäische Kulturhauptstadt ist sehr verheißungsvoll und vor allen Dingen gibt es enorme Erwartungshaltung. Die Briefestapel, die bei mir eingekommen sind, welche Häuser ich noch sanieren müsste und welche Zuganbindung ich hier noch herstellen müsste, weil wir ja jetzt Kulturhauptstadt sind, sind sehr schön und gut, aber sie müssen eben auch einen gewissen Rahmen treffen. Und hier ist es, und das ist das, was die Arbeit am allerinteressantesten macht, über die Kunst- und Kulturarbeit erreichen die Kulturhauptstädte viele politische Themen, die über die Kulturarbeit hinaus durch Involvation von Stadträten, Parlamenten, politischen Gremien eben auch die Lebensgrundlagen in solchen Städten erheblich verändern können. Das macht sehr viel Spaß, ist schön anstrengend, muss gut gesteuert werden und gehört halt eben zum Kulturbegriff hier dazu.
Ja, und das bin ich gespannt, da würde ich gern zum Schluss auch noch mit dir drüber sprechen, über die Herausforderung, weil das stelle ich mir vor, wenn es auf einmal heißt, so eine Stadt ist jetzt Kulturhauptstadt, dann finden das ganz viele Menschen, glaube ich, prima und bei vielen gehen aber auch die Fragezeichen an, möchte ich gern dann drauf zurückkommen. Vielleicht einmal sozusagen für alle die, die mit dem Begriff der Kulturhauptstadt gar nicht so vertraut sind, was muss man sich vorstellen? Ist es, feiert Chemnitz 365 Tage im Jahr eine tolle Party? Oder wie ist sozusagen der Begriff der Kulturhauptstadt? Du hast es gerade auch schon ja leicht angedeutet. Was muss man sich ganz grundsätzlich darunter vorstellen? Was versprechen sich auch Städte? Was ist das Konzept und die Idee dahinter?
Kurzer Vorspann. Die erste europäische Kulturhauptstadt gab es 1985 in Athen. Und die Kulturministerin von Griechenland hat gesagt, Kunst und Kultur stärken die Demokratie und tragen zur Entwicklung unserer Gesellschaften bei. Das im Kontext nach dem Ende der griechischen Militärdiktatur und dem Neuaufbau des demokratischen Griechenlands. Und im Kern ist das so geblieben, dass das Projekt Europäische Kulturhauptstadt sich anschaut, was und wie können die Bewerberstädte für Beiträge tun, um ihre eigenen Stadtgesellschaften besser aufzustellen, um Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Kreativität, künstlerische Gemeinschaft, also alles, was dazu gehört, was Kunst und Kultur im Umfeld hat, eben stark zu entwickeln. Und erstaunlicherweise ist dann eben in dieser Auswahlrunde die Auswahl auf eine Stadt gefallen, die als nicht stark entwickelt gilt. Das hat mich ganz persönlich nicht überrascht, außer dass es dann Chemnitz war. Letzten Endes haben sich die Chemnitzer mit diesem Titel enorm viel vorgenommen, nämlich ihre Strukturen zu stärken und durch die Kunst- und Kulturprojekte ihre gesamte Stadt zu stärken und darüber hinaus sich europäisch zu verbinden und in eine sehr interessante Situation einzutreten, dass man sich nämlich zeigt, was der Chemnitzer und die Chemnitzer ansonsten nicht so gerne tun. Wir sind hier eine sehr bescheidene Stadt, die nicht unbedingt immer gerne in der ersten Reihe steht und sagt, wir sind die Größten, sondern wir sind ein bisschen eingezogen und ein bisschen aus der Deckung heraus. Und es ist sehr mutig zu sagen, hallo Europa, schaut her, wir können ganz viele tolle Sachen. See the Unseen, das ist der Claim der Kulturhauptstadt. Und wenn man das, also C steht für die Stadt Chemnitz, das Autonummernschild von Chemnitz ist C. Und wenn man das so ein bisschen auf Sächsisch nuschelt, dann könnte man auch denken, sie, also sie, das Ungesehene. Und darin liegt das Wortspiel dieses Programms. Schau her, wir zeigen uns, komm zu uns, entdecke Unbekanntes, was du noch nicht gesehen hast. Und aber auch an uns selber, mach die Augen auf vor Dingen, die du zwar siehst, aber nicht wahrnehmen willst. Also beachte deinen Nachbarn, wertschätze, was du hast und zeige Respekt für etwas, was du nicht weißt, was es ist. Frag lieber nach. Und das ist ein sehr komplexes Thema. Und jetzt sind wir mal bei dem schönen Thema Osten, der ja nach der Wiedervereinigung einen sehr eigenen Weg gegangen ist. Und die These, dass sich dann nach 20 Jahren alles so anfühlt wie in Westdeutschland, ist eben nicht eingetreten, sondern trotz oder mit politischer Freiheit, mit ökonomischem Umbau gibt es ganz andere soziologische, politische Perspektiven hier in diesen fünf neuen Ländern. Und wir sollten sehr froh darüber sein, dass es diesen Diskursraum gibt. Und wir sollten ihn maximal nutzen, um voneinander und miteinander zu lernen. Und auch das ist Anlass der Kulturhauptstadt. Wir haben unglaublich viele Besucherinnen und Besucher. Die Neue Osnabrücker Zeitung, das Schwäbische Tageblatt, der Bayern-Kurier, alle schreiben plötzlich über Chemnitz. Und ich finde es ein grandioser Beitrag zur Wiedervereinigung und Verständigung in unserem Land.
Und ich finde, See the Unseen auch mit mir hat das ganz schnell was gemacht. Und auch, was ich am Anfang sagte, mein ganz persönlicher Fokus, Dresden, Leipzig und genau dieses Chemnitz steht nicht in der ersten Reihe. Ich bin da wahrscheinlich das beste und schlechteste Beispiel zugleich, zu sagen, wie wichtig es ist, dass so eine Stadt wie Chemnitz diese Auszeichnung bekommt und die Möglichkeit hat, sich zu präsentieren. Was ich sehr spannend fand, als ich mich so ein bisschen beschäftigt habe mit dem Programm, es basiert ja ganz stark auf Partizipation, auf Mitmachen. Auch du hast mal gesagt, deine Rolle siehst du als Vermittlerrolle. Kuratierst nicht nur das Programm, sondern bewegst auch andere wirklich, sich einzubringen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie bringen sich Chemnitzerinnen und Chemnitzer, wie bringen sich Verbände, Unternehmen, Institutionen ein in dieses Großprojekt Kulturhauptstadt?
Ja, ich hatte mit meinem Antritt hier zwei ganz schwierige Aufgaben. Die erste Aufgabe war, den Chemnitzerinnen und Chemnitzern beizubringen, dass der Titelerhalt keine Auszeichnung dafür ist, wie großartig man ist, sondern ein Ansporn ist, großartig zu werden. Und der zweite schwierige Akt bestand darin, den Leuten zu sagen, und nicht übrigens, ich werde das tun, sondern ihr werdet das tun, weil ihr seid die Chemnitzerinnen und Chemnitzer. Und wir haben uns, und das war aber die Idee, deswegen haben die Chemnitzer übrigens auch den Titel bekommen, war nicht ein Kuratorenteam einzuladen, was dann sagt, ich lade die ein und ich lade jeden ein und die hole ich von hier und die Agentur gibt mir den, sondern wir haben einen Prozess in Gang gesetzt, wo wir nach Ideen gesucht haben, die aus der Stadtbevölkerung kommen sollten und auch gekommen sind, sehr zahlreich. Und wir haben ganz viele verschiedene Instrumente zur Anwendung gebracht. All diejenigen, die lernen wollten, die wachsen wollten, auf einen Weg mitzunehmen, zu unterstützen. Ein sogenanntes Kompetenz- und Kapazitätsbildungsprogramm. Wir haben Aufenthaltsresidenzen vergeben. Wir haben Reisestipendien vergeben. Wir haben Vernetzungsprogramme aufgelegt. Wir haben öffentliche Veranstaltungen gemacht mit Informationshearings. Also wir haben vor allen Dingen erstmal Input provoziert, damit die Menschen lernen, wie kann ich Mittel beantragen, wie schreibe ich ein Konzept, wie finde ich Partner, wo finde ich Partner. Das war der Beteiligungsprozess. Und jetzt kommt der große Kracher. Das Bewerbungsbuch der Stadt Chemnitz hatte 72 Projektideen.
Wow.
Und das Kulturhauptstadtjahr hat 229 Projekte an den Start gebracht. Das wow. heißt, die Chemnitzerinnen und Chemnitzer haben ihr Bewerbungsbuch mal ganz knallhart vervierfacht. Das ist für mich übrigens die größte Überraschung gewesen. Die meisten Kulturhauptstädte kommen am Ende so mit 80% ihres Bewerbungsbuchs durchs Ziel. Dass wir hier viermal mehr Projekte an den Start bringen, ist ganz einfach ein riesen Kreativboost, der aus der Stadt kommt, der uns erzählt, es gibt Bedarf, es gibt Hunger, es gibt aber auch Talent und es gibt echte Macherqualitäten. Mhm. Und insofern ist das Programm 504 Seiten, hat unser Programmbuch. Alles, was da drin ist, kommt aus der Stadt, aus der Region. Nie zu vergessen, wir sind Kulturhauptstadt gemeinsam. 38 Kommunen, Zwickau im Westen, 100 Kilometer nach Seifen im Osten, Wechselburg im Norden und knapp 100 Kilometer nach dem Süden, nach Schwarzenberg ins Erzgebirge. Also da leben knapp 1 Million Menschen, die Kulturhauptstädterinnen und Kulturhauptstädter sind, gemeinsam in dieser Region.
Wahnsinn. Und also ich habe mir ganz stark vorgenommen, es ist jetzt Mitte, Ende Mai, ein paar Monate habe ich ja noch, auf jeden Fall vorbeizukommen. Und da würde mich natürlich, wenn ich dich jetzt schon am Mikro habe, interessieren, wahrscheinlich ist es ganz schwierig für dich, das zu beantworten, aber was sind denn so Highlights aus dem Programm? Weil gefühlt ist es ja, wenn du kommst aus dem Kulturbetrieb, warst an Theatern, das ist ja eigentlich so ein Theaterstück über ein ganzes Jahr mit Höhepunkten, einer gewissen Dramaturgie. Kannst du das für dich in Worte fassen, was dich besonders fasziniert oder wo du sagst, da muss man hin, das ist das, was die DNA, das Herz dieses ganzen Programms ist. Kann man das sagen oder ist das super schwierig?
Ja, das kann ich natürlich nicht sagen, weil das Herz des Programmdirektors schlägt für alle 229 Projekte. Aber das Schöne an den Kulturhauptstädten ist, wir haben einen sehr breiten Kulturbegriff, vom Marathon bis zum Fahrradwettbewerb, vom Feuerwehrwettbewerb bis zur zeitgenössischen Oper, vom Tango-Konzert bis zur Lesung, vom Theaterstück bis zum Skulpturenpark in der Region. Das Schöne ist, es ist für jeden und für jedes Interessengebiet etwas dabei. Und insofern kann ich herzlich und rege einladen, unsere Webseite zu besuchen. Dort gibt es fantastische Filterfunktionen nach Genres oder mit Familie oder lieber solo, ob Kunstausstellung oder nach Datum. Und das nächste größere Highlight, was uns bevorsteht, ist das sogenannte Garagenfest. Am 6., 7. und 8. Juni feiern wir im größten Chemnitzer Garagenhof, der 1600 Garagen, die erste Sicherheitskonferenz des Ostens, ein Theaterspektakel mit den Garagenbesitzern und Garagenbesitzern. Und wer es schon mal genauer gehört hat, eins unserer größten Eigenprojekte heißt 3000 Garagen. Da geht es um die Geschichten der Menschen, die in diesen Garagen basteln, werkeln, kreativ sind oder sich um ihr Auto kümmern. Wir wollen die Tore öffnen. Wir wollen, dass die Geschichten in alle Welt fliegen. Und siehe da, es gibt ganz viele neugierige Menschen, die hören wollen, wie geht es euch? Warum macht ihr das? Warum bastelt ihr? Wie lebt ihr hier? Ein tolles Austauschprojekt mit Kunst, mit Kultur und viel Begegnung. Es gibt übrigens 30.000 Garagen in Chemnitz. Die 3.000 Garagen, die wir jetzt ins Spiel gebracht haben, sind eher ein kleiner Ausschnitt eines großen Kosmos. Mein Leben in Chemnitz, 250.000 Menschen, also sehen, man kann da sehen, 3.000 Garagen sind so ein kleiner Ausschnitt nur,
ja. Ja, aber siehst du, das war doch ein kleiner Hinweis, was vielleicht ganz gut ist. Und ich mag die Spannbreite, ist total, ich war auf eurer Seite logischerweise in Vorbereitung auf diesen Podcast. Es lohnt sich einmal zu stöbern und zu gucken, was ihr da alles Tolles anbietet und was die Stadt anbietet, was ihr gemeinsam auf die Beine stellt. Ich möchte noch mal einmal auf einen Punkt, wir haben es schon kurz tangiert, so eine Auswahl einer Stadt, Chemnitz jetzt im Besonderen, hat natürlich auch immer eine gewisse Botschaft. Und Chemnitz mit der Historie, der Osten mit seiner Historie auch eine gewisse Botschaft. Jetzt sehen wir gerade auch in Ostdeutschland eine gewisse Polarisierung. Wir sehen ein Erstarken der politischen Ränder. Wie würdest du das einschätzen? Was versucht auch das Konzept der Kulturhauptstadt auch sozusagen den Menschen zu vermitteln und mitzugeben? Auch Menschen, die man vielleicht verloren geglaubt hat, ihnen auch ein gewisses Selbstbewusstsein oder eine Botschaft mitzugeben. Wie würdest du diese Entscheidung sozusagen politisch einordnen? Was kann Chemnitz dadurch auch gewinnen und wie kann Chemnitz sich vielleicht auch so diese schweigende Mitte, wie du sie, glaube ich, auch mal genannt hast oder in einem Interview, wie kann man an diese Mitte wieder rankommen?
Ja, das ist natürlich die kontroverseste Frage, die von den Medien im Besonderen gern thematisiert wird, weil die Erwartungshaltung von politisch sein erstaunlicherweise immer mit so ein paar Headlines und einer ganzen Menge Aktivismus verbunden ist und man mich ständig fragt, dass wir viel zu unpolitisch wären. Und da kann ich einfach nur sagen, ich denke, wir sind die mit Abstand politischste Kulturhauptstadt, die ich je erleben durfte, weil keine Kulturhauptstadt ist so nah und so tiefgründig in ihre Stadt hineingekrochen. Wir arbeiten mit über 400 Trägerinstitutionen zusammen. Und das sind von den großen wie den Kunstsammlungen eben bis zum kleinsten Sportverein, bis hin zum kleinsten Kunstverein, ganz tief im Stadtkörper angesiedelte, absolut schlagkräftige Bürgerinnen und Bürger. Und die Frage, Politik zu machen, liegt für uns eben darin, Räume zu schaffen, in denen sich die Menschen gleichberechtigt begegnen können, in denen es Diskurs gibt und einen sich über bekannte Grenzen hinaus entfaltenden Diskurs gibt, dass nämlich Kunst und Kultur Raum ist für Verständigung und nicht für Gräben, dass Kunst und Kultur ein guter Anlass sind, mit Menschen zusammenzukommen, die man bis dato nicht kannte, mit denen man aber in derselben Stadt lebt. Und siehe da, das ist bei Weitem politischer, als irgendwie ständig irgendwelche Demos zu machen. Darüber hinaus finden hier auch Demos statt. Das finde ich alles super. Wir sind nämlich eine absolut quicklebendige Zivilgesellschaft, in der der Kulturhauptstadtbegriff einen großen Rahmen bietet, in dem sich Menschen dazu äußern können, wie sie in dieser Stadt leben wollen. Und damit sind wir enorm weit gekommen. Erstaunlicherweise ist es aber immer so, dass erst die Jahre danach ernsthafte Ergebnisse auch zeitigen, wenn sich die Dinge verstetigen. Im Moment ist es emotional zu spüren, dass die Menschen mit der Kulturhauptstadt mega gute Laune haben. Das ist ganz wichtig. Das fehlt uns des Öfteren. Unser Leben ist sehr schön. Wir haben viele Probleme, die wir zu klären haben. Wir leben aber doch in einer sehr stabilen Gesellschaft und haben gute ökonomische Grundvoraussetzungen, unser Leben auch selbsttätig gestalten zu können. Das wird des Öfteren ein bisschen vergessen. Vor allen Dingen erstaunlicherweise in Ostdeutschland für meine Begriffe. Aber das wäre dann eine andere Diskussion. Und was wichtig ist, dass die Leute hier in dieser Stadt begreifen und nochmal manifestieren, dass sie ihr Leben gemeinsam gestalten. Und das gelingt uns im Moment ganz gut. Kulturhauptstädte durchlaufen auch immer verschiedene Krisen und es war gar nicht einfach, alle wirklich zu motivieren und zu begreifen, dass das eine ganz große Chance ist für ihr eigenes Leben und für die Stadt im Ganzen. Mhm.
Was ich ja, wenn wir vorhin auf deine Biografie zu sprechen gekommen sind und du erzählt hast, auch was sozusagen bis zur Wende bei dir geschehen ist, was danach geschehen ist, ein Riesenthema, was Chemnitz hat, was du hast, was euch so mit verbindet, ist einfach dieses Thema Transformation, Umbrüche, Dinge neu angehen und daraus das Potenzial schlagen. Und das, finde ich, ist ja auch das Spannende in so einer Stadt, die sich neu erfinden musste, neu erfinden muss. Aber einmal noch die Frage an dich persönlich, da du ja eben auch so einen Umbruch in deiner Biografie hast und viele Dinge neu gemacht hast, wie kannst du das auch mit einbringen, also darin die Geschichte von Chemnitz neu zu erzählen, wo euch ja so viel dann auch miteinander verbindet? Wie ist da dein persönlicher Anspruch und deine persönliche Haltung dazu?
Also ich bin, glaube ich, ein bisschen ein Sonderfall, weil der Punkt, an dem es politisch anders wurde, genau mit dem Alter, da bin ich nämlich 18 gewesen, damit übereinander gefallen wäre, dass ich hätte anfangen müssen, für mich für etwas Neues, sprich ein Studium oder irgendwas zu entscheiden. Und dadurch, dass das dann keine Fremdentscheidung war, sondern meine eigene, bin ich gar nicht im Konflikt mit der alten Welt geschieden. Wenn man jung ist, nimmt man die Dinge auch gar nicht so wahr. Es gibt natürlich junge Menschen, die haben in der DDR unendlich zu leiden gehabt. Ich habe mit allen Widerständen, außer dass ich nicht studieren durfte, habe ich immer sehr optimistisch nach vorne geschaut und habe gesagt, ich werde irgendwas tun, was mir Spaß macht und habe damit ein bisschen Glück gehabt. Ich gehöre übrigens auch zu den Leuten, die nicht mit Vorher und Nachher denken, sondern ich versuche, einen anderen Flow reinzubringen, wie es eben gelaufen ist. Und ich bin übrigens, das muss ich nochmal sagen, sehr absichtsvoll für eine gewisse Zeit ins Ausland gegangen. Und das hat damit zu tun, dass die Konflikte, die Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre anstanden, originär die Konflikte der Generation meiner Eltern waren. Die mussten das klären und ich bin als junger Mensch immer mit der Frage konfrontiert worden, warum muss ich jetzt hier aufräumen, was die anderen angestellt haben? Und ich bin etwas egoistisch in diesem Sinne einmal über die Schwelle gesprungen nach vorne hinaus und ich merke aber, dass jetzt, ich bin jetzt Ende 50, mich es einholt, dass ich meine Erfahrungen, die ich dadurch getan habe, hier in etwas hineinstecke, was auch für Chemnitz ein Neuanfang ist, obwohl die Wiedervereinigung ja nun schon 35 Jahre vorbei ist. Es ist und bleibt so, dass die Erfahrungswelten eben hier sehr andere sind. Und ich muss mich immer wieder mit dieser komischen Frage auseinandersetzen, dass mir hier vorgehalten wird, ja, ihr mit euren Trabis, das ist doch alles Ostalgie. Und da sage ich, nee, Quark, so wie der VW Käfer für die Westdeutschen ein wichtiger Begleiter im Aufstieg als Wirtschaftsmacht gewesen ist, ist natürlich auch der Trabant ein Teil unserer Geschichte und ich kann den doch jetzt nicht einfach weglegen und mich einer gesamtdeutschen anderen narrativen Vereinigung anschließen, sondern muss eigentlich sagen, das braucht eben seinen Platz in dem Gesamten, was wir gemeinschaftlich noch neu denken müssen. Ich bin ein großer Fan, die politische Wende ist für meine Begriffe sehr gut gelaufen. Der Zugewinn an Freiheit und Grundgesetz ist ein Geschenk. Das mussten sich die Polen, die Tschechen, die Slowaken alles erkämpfen. Wir haben das geschenkt bekommen. Natürlich gab es bei uns auch Demonstrationen, aber einen anderen Prozess danach. Genauso wie wir auch wirtschaftlich ganz anders angefangen haben. Man hat uns die D-Mark in die Hand gedrückt bei allen Schwierigkeiten. Da sind andere Menschen in anderen Ländern durch viel schwierigere Felder gegangen. Und insofern, was gefehlt hat, wäre eine Komponente einer kulturellen Wiedervereinigung gewesen. Man hat damals gedacht, der Markt und die Politik regeln das. Und siehe da, man hat sich durchaus auch ein bisschen geirrt. Mhm. Und ich finde es aber schön, dass wir in einem sehr komplexen, sehr starken demokratischen Land leben. Und man muss mal aufhören, immer diese Unterschiede zwischen den Ost- und Westdeutschen rauszukramen, sondern ich finde, die Schleswig-Holsteiner und die Bayern behaken sich ja nun auch nicht jede Woche, wie unterschiedlich sie sind. Es braucht also irgendwie mal einen anderen Rahmen, dass die Sachsen und die Niedersachsen und die Mecklenburger und die Saarländer, dass wir mal ein anderes Gefühl dafür bekommen, wer wir sind in diesem Land. Und ich glaube auch, dass die immer weiterführende Ost-West-Diskussion sehr vielen Menschen einen Herd bereitet, auf dem sie ihr Süppchen kochen, was wir eigentlich gar nicht wollen. Denn die Gräben, die entstehen, werden sehr geschickt benutzt von den Rändern, um sich politisch kundzutun für etwas, wo es wenig Verdienste gibt, für das, was eigentlich geleistet wurde. Und da bin ich sehr strikt und ich denke, auch die Medien haben die Aufgabe, etwas sensibler mit dieser Geschichte umzugehen und das Narrativ des neuen Deutschlands möglicherweise mal anders zu gestalten. Und jetzt springe ich wieder in diese Kulturhauptstadt Chemnitz. Wir sind hier gestartet, als Sie das Ungesehene mit dem Blick nach hinten zu sagen, das ist ja eine große historische Industrielandschaft, aber wir sind Macherinnen und Macher und denken eigentlich an die Gestaltung der Zukunft. Und ich wünschte mir in unserem Land viele Menschen, die etwas aktiver, etwas impulsiver, freudiger an neue Ideen der Zukunft gehen. Wir stehen im Moment so zwischen Baum und Borke. Das ist so ein bisschen eigenartig. Wir sind ein tolles Land. Wir haben 83 Millionen Menschen, deren Potenzial ich bei weitem nicht als ausgeschöpft begreifen würde.
Vielen Dank für diese Klarheit. Das tut sehr gut, so etwas zu hören. Und ich bin komplett an deiner Seite. Lasst uns über das Verbindende reden, lasst uns die Geschichten erzählen, die uns vereinen und dann kann so viel gelingen und so viel gut werden, weil wir haben es alle in der Hand und das ist schön, auch von dir so zu hören. Und wenn du sagst, nach vorne schauen, das wäre auch meine abschließende Frage. Du hast einmal gesagt, es sind die Chemnitzerinnen und Chemnitzer, die die Kulturhauptstadt sind. Wenn das Projekt irgendwann endet, rein kalendarisch oder wenn man sagt, jetzt ist so ein Schlusspunkt. Mit welchem Gefühl möchtest du dieses Projekt verlassen oder übergeben oder wie auch immer? Was möchtest du, was bleibt? Welche Emotion, welcher Gedanke, was soll dieses Jahr 25 überdauern?
Ja, die geheime Formel ist, wer einmal Kulturhauptstadt ist, der bleibt es auch. Mhm. Denn man hat ja den Titel bekommen, auch wenn das sogenannte Kulturhauptstadtjahr vorbei ist. Die Europäische Union schreibt verpflichtend vor, dass die gewesenen Kulturhauptstädte mit dem Nennjahr, also bei uns ist es 25, da fallen übrigens 40 Jahre europäische Kulturhauptstädte rein. Das ist ein tolles Jubiläum, sind wir ganz stolz drauf. Mhm. Da schauen wir übrigens auch schon in die Zukunft, weil wir haben ein sogenanntes White Paper aufgelegt mit Empfehlungen an die Europäische Kommission, wie man die Kulturhauptstädte in ihrer Struktur noch besser gestalten könnte. Das geht in einen politischen Prozess. Kleiner Sprung zurück. 10 Jahre gibt es verpflichtend eine sogenannte Legacy, also einen Prozess, der die Hinterlassenschaft oder Nachkommenschaft der Kulturhauptstadt strukturiert. Wenn unser Programmjahr dem Ende geht, sind wir schon in Auswertung mit ganz vielen Projekten. Was wollt ihr? Was hat geklappt? Was können wir besser tun? Und verhandeln mit dem Freistaat und der Stadt Chemnitz über die Weiterführung der Projekte. Das ist mal so der praktische Rahmen. Der bei Weitem interessantere Rahmen, das ist meine Entdeckung, ist der, ich habe ja dieses Bewerbungsbuch ganz intensiv durchgeblättert und festgestellt, dass da gar keine Kinder- und Jugendprojekte drin waren und habe mich dann hier in der Stadt kundig gemacht und wir haben von vornherein entschieden, nein, wir machen keine Sektion Kinder- und Jugendprojekte, sondern wir machen eine neue Programmsektion auf, die heißt Generationen. Und wir haben begriffen, dass das Wichtigste an unserer Programmarbeit ist, was wir im Moment schon zurückgezahlt bekommen, in sehr positiven Vibes, wie man so schön sagt, ist, dass wir Projekte tun, die ältere und jüngere Menschen gemeinsam tun. Wir merken, dass die älteren Menschen viel Geduld, viel Erfahrung mitbringen, manchmal auch sehr streng sind, während unsere jungen Menschen viel individualistischer sind und sich lieber erstmal abgrenzen von irgendwas, als dass sie auf was zugehen. Das sind faszinierende Prozesse. Wir haben ein Generationenprogramm aufgelegt, was mich enorm optimistisch macht. In unseren älteren Menschen steckt ein unglaubliches Potenzial an Wissen, an Erfahrung und es fehlt uns ein Schlüssel, diesen Schatz zu heben. Das sehe ich als eine große Aufgabe für unsere ganze Nation, den Menschen, die viel Erfahrung zu haben, auch die Möglichkeit zu geben, diese weiterzugeben. Das macht mich durchaus optimistisch. In Ansätzen begreife ich das, wo wir da hingehen. Das ist für mich die größte Entdeckung. Und die hat eben, und dann mache ich nochmal einen kleinen Bogen, explizit auch wirklich was mit Ostdeutschland zu tun. Der Osten hat mit der Wiedervereinigung fast 4 Millionen Menschen verloren von diesem Territorium. Und es waren eben immer die jungen, gut ausgebildeten Mobilen, die die Demografieprobleme der 70er Jahre des Westens geklärt haben, indem die ganze Generation, die dort durchaus fehlt, einen guten Schub bekommen hat an jungen Menschen aus dem Osten. Und ich glaube, dass man jetzt deutlich darauf achten muss, wie wir ältere und jüngere Menschen zusammenbringen.
Ja. Und die Kulturhauptstadt Chemnitz ist da ein Vehikel dazu. Das sieht man ja, das ist toll.
Ja, jetzt kommt noch mein absolutes Highlight. Die, ich sag's immer, größte Abteilung unserer Firma hat 1111 Mitarbeitende. Das ist das sogenannte Freiwilligenprogramm der Kulturhauptstadt. Wir haben unglaublich viele Menschen, die sagen, nein, ich bin kein Künstler, nein, ich kann keine Kulturarbeit, aber ich finde unsere Stadt und Kultur super, was kann ich tun? Ja. Und wir haben ein Freiwilligenprogramm aufgesetzt, wo Menschen sich anmelden können, ob sie bei dieser oder jenen Kulturveranstaltung unterstützend dabei sein können. Und wir haben vor 10 Tagen die wundervolle Quattro 1 überschritten. Das ist eine tolle Zahl. Und das sind Menschen, die möglicherweise auch nur einmal kommen und andere haben schon ihr ganzes Leben umgestaltet. Und die Treffen der Freiwilligen, die in gut sortierten Gruppen stattfinden, machen eins möglich, dass junge Menschen, die bei uns aus Syrien oder aus dem Iran sind, aus Indien oder aus China, plötzlich einen völlig anderen Eingang in die Stadt bekommen, in der sie leben, weil sie mit diesen Freiwilligen zusammen, sie sind dann auch, wir haben unglaublich viele Meldungen von Freiwilligen, jungen Studentinnen von der Universität, plötzlich mit Menschen aus unserer Stadt zusammenkommen, die sie vorher so nie getroffen hätten. Und insofern tut das Freiwilligenprogramm der Kulturhauptstadt einen unglaublich großen integrativen Teil für unsere Stadtgesellschaft.
Und auch da gilt dann see the unseen. Dinge, die man vorher nicht getan hätte, die man nicht gesehen hätte, Menschen, die man nicht getroffen hätte, ist ja auch intern ein wunderbarer Slogan und eine wunderbare Botschaft. Ich finde es ganz großartig. Also ich habe jetzt noch mehr Lust, die Reise anzutreten. Und lieber Stefan, zum Schluss gibt's in diesem Podcast die 3 Blitzfragen, die ich jedem Gast stelle. Bin ich sehr gespannt, wie deine Antwort darauf ist. Ostquote, also eine verpflichtende Quote für Ostdeutsche in Führungspositionen, ja oder nein?
Auf keinen Fall. Ich halte Quote für nicht gut. Ich couragiere alle Menschen, sich für Jobs zu bewerben, die sie haben wollen, sich zu vernetzen und vor allen Dingen gemeinsam zu suchen. Das löst man nicht über Quote.
Sehr gut, auch da Klarheit. 2. Frage, was sind Dinge aus der da sind wir ein bisschen flexibel, ehemaligen DDR oder sozusagen aus Ostdeutschland, von denen es gut ist, dass wir sie im Hier und Jetzt haben. Das können Produkte, Eigenschaften, Werte sein. Oder was haben wir so ein bisschen auf der Strecke gelassen, was vielleicht dem gesamtdeutschen Zusammenhalt unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft gut tun würde?
Ja, da rufe ich ein sehr widersprüchliches Stereotyp auf. Das finden Sie in Westdeutschland auch. Bescheidenheit und Fleiß, das stünde uns allen sehr gut. Ob das im Osten stärker verbreitet war, sei dahingestellt. Ich appelliere hier an alle. Das sind die beiden Eigenschaften, von denen ich glaube, dass wir einen Schluck mehr zur Anwendung bringen könnten.
Absolut. Und letzte Frage. Wen möchtest du gerne in diesem Podcast hören? Wessen Geschichte interessiert dich?
Oh, das ist natürlich, das ist eine Frage. möglicherweise ist ein Künstler oder eine Künstlerin mal ganz gut. Mhm. Ich würde vorschlagen, Sie sprechen mal mit Brigitta Mundendorf. Sie ist Komponistin. Ich glaube, die Musik verbindet die Menschen. Möglicherweise ist eine Künstlerin, die Musik macht und Musik, die an anderen Orten erklingt, eine ganz interessante Sache. Brigitta Mundendorf ist, soweit ich weiß, im Moment in Dresden am Europäischen Kulturzentrum in Hellerau. Sie wird Intendantin der Kunstfestspiele Herrenhausen in Hannover. Dann haben Sie also auch jemanden im Programm, der ja sich so in ganz Deutschland aufhält und unterwegs ist.
Hervorragend. Und es bringt wieder eine neue Facette rein, weil diese, glaube ich, diese Erzählung oder diese Sichtweise hatten wir hier noch nicht. Von daher vielen Dank für diesen Tipp. Und grundsätzlich vielen Dank für diese tolle Aufnahme. Ich meinte es ja gerade schon, es war ein großartiges Plädoyer für Chemnitz, eine tolle Botschaft, dahin zu kommen, Dinge sich anzuschauen, die man vielleicht noch nicht gesehen hat, Dinge zu hinterfragen und ja, einfach etwas Neues zu sehen. Vielen Dank für diese Eindrücke. Ich drücke sehr die Daumen und wenn ich in Chemnitz bin, dann gebe ich auf jeden Fall Bescheid. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass du da warst, lieber Stefan.
Ja, herzlich willkommen in Chemnitz und im Erzgebirge allen Neugierigen, die viel erfahren wollen und vielen Dank für die liebe Einladung hier zum Podcast.
Danke dir.
Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni@einheitgutallesgut.de. Bis zum nächsten Mal.